Entschuldigung, junger heiliger Vater, in der Dunkelheit dieser Hölle habe ich zuerst gar nicht gesehen, dass Sie eine Geistlichkeit sind. Und, was gibt es Neues, Händler? Fragte der Einsiedler mit seiner trockenen und knackenden Stimme. Was es Neues gibt? Der Händler überlegte. Minus der indische Geldverleiher wurde verprügelt und ausgeraubt und als er zum Rechtsanwalt ging und jammerte, wurde er erneut verprügelt, weil er ihm unflätige Namen mitteilte. Die Preise der Jagd sind gefallen, und der Preis für Butter ist gestiegen. Die Priester am Tor erhöhen ihren Zoll, und seine Heiligkeit ist zum Juwelenpalast gereist. Oh, heiliger Einsiedler, es gibt keine Neuigkeiten. Heute Nacht kampieren wir am See und morgen werden wir nach Kalimpong weiterreisen. Das Wetter ist gut. Und Buddha hat für uns gesorgt, und die Teufel haben uns in Ruhe gelassen. Und, brauchen Sie vielleicht Wasser oder einen Nachschub an frischem trockenen Sand für den Boden oder sorgt dieser junge heilige Vater gut für Sie? Und während sich die Schatten des Tages ihrer Reise schon weit der Dunkelheit der Nacht näherten, sprachen der Einsiedler und der Händler immer noch miteinander und tauschten Neuigkeiten von Lhasa, von Tibet und dem weit hinter dem Himalaya liegenden Indien aus. Schließlich sprang der Händler auf und blickte ängstlich in die zunehmende Dunkelheit. Oh! Junger heiliger Vater, in der Dunkelheit kann ich nicht alleine gehen, oder die Teufel werden mich holen. Könnten Sie mich nicht in mein Lager zurückbegleiten? Flehte er. Ich stehe unter der Weisung des ehrwürdigen Einsiedlers, erwiderte der junge Mann. Ich werde mitkommen, wenn er es erlaubt. Meine priesterliche Robe wird mich vor den Gefahren der Nacht schützen. Der alte Einsiedler lachte leise, als er die Erlaubnis erteilte. Der dünne junge Mönch führte den Weg aus der Höhle an, und der nachjagdvoller und noch schlimmeren riechend, hochgewachsene Riese von einem Händler, folgte ihm. Doch gerade beim Eingang streifte er zufällig einen Ast mit Blättern. Es quäkte, während ein verängstigter Vogel von seinem Sitzast verjagt wurde. Der Händler stieß einen gellenden Schrei aus, und der Ohnmacht nahe, fiel er zu Füßen des jungen Mönchs. Oh! Junger heiliger Vater, schluchzte der Händler, ich dachte schon, die Teufel hätten mich nun doch gekriegt. Ich habe mich beinahe, aber doch noch nicht ganz entschlossen, das Geld, das ich dem indischen Geldverleiher abgenommen habe, wieder zurückzugeben. Sie haben mich gerettet und mir die Teufel vom Leibe gehalten. Wenn Sie mich sicher in mein Lager bringen, werde ich Ihnen dafür einen halben Teeziegel und einen ganzen Sack Sampa geben. Dies war ein zu gutes Angebot, um es abzulehnen. So legte der junge Mönch eine besondere Schau an den Tag, indem er das Totengebet sowie eine Ermahnung an rastlose Geister und einen Singsang für den Hüter des Weges rezitierte. Das daraus resultierende Geschmetter, denn der junge Mönch war sehr unmusikalisch, verscheuchte garantiert alle herumstreifenden Nachtwesen, was immer sie auch taten und wenn sie vielleicht auch zufällig Teufel waren. Schließlich erreichten sie das Lagerfeuer, wo die anderen Handelsleute sangen und auf ihren Musikinstrumenten spielten, während die Frauen Teeziegel zerkleinerten und sie dann in einen großen Kessel mit brodelndem Wasser schütteten. Ein ganzer Sack fein geröstete Gerste wurde hineingerührt und dann griff eine der alten Frauen mit ihrer klauenähnlichen Hand in einen Sack hinein und entnahm ihm eine ganze Handvoll Jagdbutter, die ebenfalls in den Kessel wanderte, dann noch eine dazu und noch eine, bis das Fett ausgelaufen und an der Oberfläche zu schäumen begann. Der Schein des Feuers war einladend, und die Freude der Handelsreisenden ansteckend. Anständig faltete der junge Mönch seine Robe um sich herum und setzte sich schweigend auf den Boden. Ein altes Weib mit einer Nase, die das Kinn beinahe berührte, streckte gastfreundlich ihre Hand aus. Gehemmt reichte ihr der junge Mönch seine Schale und eine großzügige Portion Tee und Sampa wurde hineingeschöpft. Mit Genuss legte die Gesellschaft los, denn in der dünnen Bergluft war der Siedepunkt nicht bei 100 Grad, sondern gerade mundgerecht. Bald darauf folgte eine Prozession zum See, wo die Schalen gewaschen und mit dem feinen Flusssand sauber geschrubbt wurden. Der Fluss, der den See von den höheren Bergregionen versorgte, brachte stets den feinsten Sand heran und war häufig mit Gold gesprenkelt. Die Gesellschaft war fröhlich. Die Geschichten der Händler vielfältig und ihre Musik und Lieder brachten etwas Farbe in den erdtrüben Alltag des jungen Mannes. Der Mond kletterte höher und beleuchtete die öde Landschaft mit seinem silbernen Glanz, während die Schatten die völlige Wirklichkeit wiedergaben. Die Funken des Feuers stoben nun nicht mehr zu den Wolken auf. Das Feuer brannte nur noch schwach. Der junge Mönch stand nur ungern auf und akzeptierte mit vielen Verbeugungen und Dankeschön die Geschenke, die ihm der Händler aufdrängte, der sich sicher war, dass ihn der junge Mann vor der Hölle gerettet hatte. Schließlich stolperte er, mit kleinen Paketen beladen den See entlang, dann nach rechts durch den Hain mit Weiden und weiter, wo die Höhlenöffnung schwarz und abschreckend leuchtete. Neben dem Eingang hielt er einen Augenblick inne und blickte zum Himmel auf. Weit, weit oben, so als näherte sie sich dem Tore Gottes, segelte lautlos eine helle Flamme über den Himmel. Vielleicht ein Himmelswagen der Götter oder was sonst? Der junge Mönch sah nicht lange darüber nach und betrat die Höhle. Kapitel W. Das Mohlen der Yaks und das aufgeregte Rufen der Männer und Frauen weckte den jungen Mönch auf. Schläfrig erhob er sich, schlang seine Robe um sich und machte sich zum Höhleneingang auf, in der Absicht ja nichts Spannendes zu verpassen. Am See waren die Männer am Prügeln und versuchten die im Wasser stehenden Yaks vorzuspannen. Sie waren einfach nichts davon zu überzeugen, aus dem Wasser zu steigen. Schließlich, mit seiner Geduld am Ende, stürmte ein junger Händler ins Wasser und stolperte über einen unter Wasser liegenden Ast. Die Arme flogen hoch und er fiel mit dem Gesicht voran klatschend ins Wasser. Eine große Wasserfontäne spritzte hoch und die Yaks, nun erschreckt, trotteten schwerfällig an Land. Der junge Händler über und über mit schmierigem Schlamm bedeckt, schaute völlig überrascht und kletterte unter johlendem Gelächter seiner Freunde ans Ufer. Bald waren die Zelte zusammengerollt, das Kochgeschirr mit Sand gut poliert und gepackt. Und die ganze Handelskarawane zog langsam zu dem monotonen Knarren des Jagdgeschirrs davon, während die Männer unter vergeblichem Rufen versuchen, die massigen Tiere zu mehr Tempo zu bewegen. Seine Augen vor der aufgehenden und grellen Sonne mit der Hand schützend stand der junge Mönch betrübt da und noch lange, nachdem der Lärm verhallt war, starrte er in die Ferne. Oh, warum, dachte er, konnte er nicht ein Händler sein und an weit entfernte Orte reisen? Warum musste immer er Dinge studieren, die, wie es ihm schien, niemand anderer studieren musste? Er wollte ein Händler oder ein Bootsmann auf dem Fluss des Glückes sein. Er wollte herumreisen, an Orte gehen und Dinge sehen. Wie wenig war er sich doch dessen bewusst, dass auch er an Orte gehen und Dinge sehen und einmal über das Antlitz der Erde wandern und unglaubliche Folter erleiden würde, bis sich sein Körper und seine Seele nach Frieden und Ruhe sehnten. Doch jetzt wollte er einfach nur ein Händler oder ein Bootsmann sein, irgendetwas anderes als was er war. Ohne Eile und mit hängendem Kopf hob er den Ast mit Blättern auf und betrat wieder die Höhle, um den Boden zu kehren und frischen Sand zu streuen. Langsam erschien der alte Einsiedler. Er nahm selbst für den unerfahrenen Blick des jungen Mannes sichtlich ab. Mit einem Keuchen ließ er sich nieder und krächzte: Meine Zeit nähert sich, doch bis ich dir nicht mein ganzes Wissen gegeben habe, kann ich nicht gehen. Hier sind spezielle und sehr wirksame Kräutertropfen, die mir dein außerordentlicher Mentor gegeben hat. Sie sind für den Fall, dass ich zusammenbrechen sollte und du um mein Leben fürchten musst, dann flöße mir 6 Tropfen davon in den Mund, und ich werde wiederbelebt. Es ist mir verboten, meinen Körper zu verlassen, bis ich meine Aufgabe beendet habe. Er fummelte in seiner Robe herum und entnahm ihr eine kleine Steinflasche, die der junge Mönch vorsichtig entgegennahm. Nun werden wir fortfahren, sagte der alte Mann. Wenn ich müde bin und eine Weile ausruhen muss, kannst du derweilen essen. Nun, höre gut zu und sei bedacht, dass du nichts vergisst. Lass deine Aufmerksamkeit nicht herumschweifen, denn dies ist mehr wert als mein Leben und mehr wert als deines. Es ist Wissen, das gehütet und erst weitergegeben wird, wenn die Zeit reif ist. Nachdem er einen Augenblick geruht hatte, schien er sich wieder zu erholen und es stieg etwas Farbe in seine Wangen zurück. Er setzte sich etwas bequemer hin und sagte: Ich nehme an, dass du dir das, was ich dir bis jetzt erzählt habe, wohl gemerkt hast. Also lass uns fortfahren. Die Diskussion hielt an, und, meiner Meinung nach, war sie sehr hitzig. Doch schließlich nahm die lebhafte Unterhaltung ein Ende. Es folgte ein Scharren vieler Füße und dann Schritte, kleine leichte Schritte, wie die eines Vogels, der zu einem Wurm trippelt, sowie schwere gewichtige Schritte, wie der schwerfällige Gang eines schwer beladenen Yaks, als auch Schritte, die mich vollkommen vor ein Rätsel stellten, denn einige davon schienen nicht von Menschen zu sein, so wie ich sie kannte. Doch meine Gedanken wurden plötzlich unterbrochen. Eine Hand griff meinen Arm, und eine Stimme sagte: Komm mit uns. Eine andere Hand fasste mich am anderen Arm und ich wurde einen Weg entlang geführt, der sich unter meinen nackten Füßen wie Metall anfühlte. Blinde entwickeln andere Sinne. Und ich spürte, dass wir eine Art Metallröhre durchquerten, obwohl ich mir nicht erklären konnte, wie das kam. Der alte Mann hielt inne, so als ob er das Bild dieser unvergesslichen Szene nochmals im Geiste zurückrief, dann fuhr er fort: Nach kurzer Zeit erreichten wir einen viel geräumigeren Raum, wie ich vom Wechsel des Echos feststellen konnte. Vor mir folgte ein schiebendes metallisches Geräusch und einer der Männer, die mich führten, sprach in einem sehr respektvollen Ton mit jemandem, der offensichtlich höher gestellt war als er. Was gesagt wurde, entzog sich meiner Kenntnis, denn es wurde in einer sehr eigentümlichen Sprache gesprochen, eine Sprache von Piepsen und Zirpen. Die Antwort war offensichtlich ein Befehl und ich wurde vorwärts gestoßen und das metallische Ding schloss sich mit einem gleitenden, gedämpften Wumms wieder hinter mir. Ich stand da und fühlte den Blick von jemandem auf mir, der mich streng musterte. Ich vernahm das Rascheln von Stoff und ein Quietschen, von dem ich annahm, dass es von einem Sitz kam, ähnlich dem, auf den sie mich gesetzt hatten. Dann packte eine dünne knochige Hand meine rechte Hand und führte mich vorwärts. Der Einsiedler unterbrach kurz und lachte leise. Kannst du dir meine Gefühle vorstellen? Ich befand mich in einem lebendigen Wunder. Ich wusste nicht, was vor mir war und musste ohne Zaudern jenen vertrauen, die mich führten. Schließlich sprach diese Person in meiner eigenen Sprache zu mir. Setz dich hier, sagte sie und drückte mich gleichzeitig sachte nach unten. Ich hielt vor Schreck und Angst den Atem an, da es sich anfühlte, als fiele ich in ein Federbett. Dann umfasste mich der Sitz, oder was immer es auch war, höchst nah, wo ich es nicht gewohnt war, umfasst zu werden. Auf der Seite waren zwei Stützen oder Arme, vermutlich entwickelt, um einen vom Herunterfallen zu schützen, falls man durch die sonderbare Weichheit einschlafen sollte. Die Person mir gegenüber schien über meine Reaktion höchst amüsiert zu sein, denn ich konnte ihr schlecht unterdrücktes Lachen hören. Aber es scheinen viele Leute an der misslichen Lage jener, die nicht sehen können, Freude zu haben. Sicher ist das alles befremdend und furchterregend für dich, sagte die Stimme der Person mir gegenüber. Das war eine klare Untertreibung. Fürchte dich nicht, fuhr sie fort, denn es wird dir nicht das Geringste geschehen. Unsere Tests haben ergeben, dass du ein äußerst fotografisches Erinnerungsvermögen hast. Du wirst über Informationen verfügen, die du nie vergessen und viel später einem anderen, der deinen Weg kommen wird, weitergeben wirst. Das alles schien mir trotz Zusicherung sehr mysteriös und beängstigend zu sein. Ich sagte nichts, sondern saß nur schweigend da und wartete auf weitere Bemerkungen, die nicht lange auf sich warten hessen. Du wirst, fuhr die Stimme fort, die ganze Vergangenheit, die Geburt deiner Welt und die Herkunft der Götter sehen und warum die Feuerwagen, zu eurer großen Sorge, über die Himmel jagten, ehrenwerter Herr, rief ich aus. Sie gebrauchen das Wort, sehen, doch meine Augen wurden mir genommen, ich bin blind, ich sehe überhaupt nichts. Es folgte ein gemurmelter Ausruf, der Ärger verriet, und die Erwiderung folgte mit einiger Strenge, wir wissen alles über dich, mehr als du je wissen wirst. Deine Augen wurden dir genommen, ja, aber der optische Nerv ist noch immer vorhanden. Mit unserer Technik können wir den optischen Nerv verbinden, und du wirst alles sehen, was wir dir sichtbar machen wollen. Heißt das, dass ich wieder bleibend sehen kann? Fragte ich. Nein, das heißt es nicht, kam die Antwort. Wir benutzen dich für einen bestimmten Zweck. Dir permanent Augenlicht zu geben, würde bedeuten, dich mit einem Apparat in die Welt zu entlassen, der viel weiter entwickelt ist als die Technik deiner Welt. Und das ist nicht erlaubt. Doch nun genug der Rede. Ich werde nun meine Assistenten einberufen. Kurz darauf war ein respektvolles Klopfen zu vernehmen, gefolgt von dem schiebenden metallischen Geräusch. Eine Unterhaltung wurde geführt. Offensichtlich waren zwei Leute eingetreten. Ich spürte, wie sich mein Sitz bewegte und ich versuchte, abzuspringen. Doch zu meinem Entsetzen stellte ich fest, dass ich völlig festsaß. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht einmal so viel wie einen Finger. Bei vollem Bewusstsein wurde ich in diesem merkwürdigen Sitz, der sich, wie es schien, ohne jede Anstrengung in jede Richtung schieben ließ, fortbewegt. Wir gingen Korridore entlang, wo mir die Echos viele fremdartige Eindrücke vermittelten. Schließlich vollzog der Sitz eine scharfe Kehre und höchst ungewöhnliche Gerüche überfielen meine davon juckende Nase. Auf einen gemurmelten Befehl hin blieben wir stehen, während mich Hände an den Füßen und unter den Schultern packten. Ich wurde mühelos hoch und auf die Seite gehoben und wieder abgesetzt. Ich war beunruhigt, entsetzt wäre der bessere Ausdruck. Der Schrecken erhöhte sich noch, als mir am rechten Arm oberhalb des Ellenbogens ein enges Band angelegt wurde. Der Druck des Bandes nahm zu und es fühlte sich an, als würde der Arm anschwellen. Dann folgte ein Stich an meinem linken Fußknöchel und ein höchst sonderbares Gefühl ereilte mich, so als ob etwas in mich hineingeschoben würde. Ein weiterer Befehl wurde erteilt, und an meinen Schläfen spürte ich zwei eiskalte Scheiben. Ich vernahm ein Summen, wie das von einer weit her dröhnenden Biene, und ich fühlte mein Bewusstsein schwinden. Helle Flammenblitze durchzuckten meine Augen. Ich sah Streifen von Grün, Rot, Purpur und alle anderen Farben. Dann schrie ich auf. Ich hatte ja gar keine Augen, demzufolge musste ich mich im Lande der Teufel befinden, die Qualen für mich vorbereiteten. Ein scharf stechender Schmerz, eigentlich war es nur ein Nadelstich, und meine schreckliche Angst legte sich. Nun war mir alles egal. Eine Stimme sprach zu mir in meiner eigenen Sprache und sagte, fürchte dich nicht, wir werden dir nicht wehtun. Wir sind gerade dabei, an dir Einstellungen vorzunehmen, sodass du wieder sehen wirst. Was für eine Farbe siehst du jetzt? So vergaß ich meine Angst, während ich sagte, wann ich rot sah, wann ich grün sah und alle anderen Farben. Dann kreischte ich vor Erstaunen, ich konnte sehen. Doch das, was ich sehen konnte, war so sonderbar, dass ich davon kaum etwas verstand. Doch wie beschreibt man das Unbeschreibliche? Und wie macht man einem anderen eine Bildszene verständlich, wenn es in der eigenen Sprache keine Worte oder Begriffe gibt, die geeignet wären, der Sache gerecht zu werden? Hier in unserem Tibet sind wir gut mit Worten und Redewendungen ausgerüstet, die sich mit Gott und dem Teufel befassen. Jedoch, wenn man sich dann tatsächlich mit Gottes oder des Teufelswerks, ich weiß nicht welchem, auseinandersetzen muss. Nun, was kann man da schon sagen oder tun oder wie soll man das beschreiben? Ich kann daher nur sagen, dass ich sah. Jedoch mein Sehen befand sich nicht dort, wo man normalerweise sieht, denn ich konnte mich selbst sehen. Es war eine sehr entnervende Erfahrung. Eine Erfahrung, die ich nicht noch einmal erleben möchte. Doch lass mich von vorne beginnen, eine der Stimmen hatte mich also gebeten, ihr zu sagen, wann ich rot, grün und die anderen Farben sah. Und dann war da noch diese schreckliche Erfahrung mit diesem riesigen weißen Blitz und ich stellte fest, dass ich starrte, denn das ist der einzige Ausdruck, der mir für diese so völlig fremde und nie gekannte Szene geeignet scheint. Ich lag da, halb liegend, halb sitzend und anscheinend aufgebockt, auf eine metallische Plattform. Sie schien von einer einzigen Säule getragen zu werden. Einen Augenblick lang überkam mich die Angst, dass die ganze Einrichtung vielleicht kippte und ich mit ihr. Die allgemeine Atmosphäre war von einer mir nie gekannten Sauberkeit. Die Wände, die aus einem glänzenden Material bestanden, waren fleckenlos und grün getönt, sehr angenehm und sehr beruhigend. Los und grün getönt, sehr angenehm und sehr beruhigend. Rundherum an diesem sonderbaren Raum, der in der Tat gemäß meines Standards ein sehr großer Raum war, befanden sich sehr massive Gerätschaften, über die ich dir nichts sagen kann, weil es keine Worte gibt, die dir diese Fremdartigkeit in irgendeiner Weise vermitteln könnten. Und erst diese Leute in dem Raum. Minus O, sie versetzten mir einen solchen Schock, dass ich beinahe ausrastete und zu schreien begann. Doch dann dachte ich, dass dies vielleicht nichts weiter als ein Einstellungsfehler dieses künstlichen Blicks war, den sie mir gegeben, nein, geliehen, hatten. Neben einem Apparat stand ein Mann. Ich schätzte, dass er etwa zweimal so groß war wie unser größter Wachmann. Ich würde sagen, dass er über 4 m groß war und er hatte eine höchst außergewöhnliche konische Kopfform. Ein Kopf, der hinaufragte, beinahe so wie das schmale Ende eines Eis. Er hatte eine Glatze und war riesengroß. Er schien mit einer Art grünlichem Gewand gekleidet zu sein, übrigens, alle trugen diesen grünen Stoff, der von seinem Nacken bis hinunter zu den Knöcheln reichte. Das Außergewöhnlichste daran war jedoch, dass selbst die Arme bis zum Handgelenk bedeckt waren. Ich blickte auf die Hände und war entsetzt, als ich feststellte, dass eine Art Haut darüber gespannt war. Und während ich von einem zum anderen blickte, bemerkte ich, dass alle diese merkwürdigen Überzüge an den Händen trugen. Und ich fragte mich, was das wohl für eine religiöse Bedeutung haben könnte. Oder, dachten sie vielleicht, dass ich unsauber war und sie sich durch mich anstecken könnten? Mein Blick wanderte vom Riesen weg, und da befanden sich zwei, aus deren Konturen ich schloss, dass sie weiblich waren. Die eine war sehr dunkel und die andere sehr hell. Eine hatte so etwas wie gekräuseltes Haar, während die andere eine Art gerade weiße Haare hatte. Doch ich war in Sachen Frauen nie besonders bewandert und es ist daher ein Thema, das wir hier nicht diskutieren werden, noch sollte es dich interessieren. Die zwei Frauen blickten mich an. Dann zeigte eine mit der Hand in eine Richtung, in die ich bis jetzt noch nicht geschaut hatte. Und dort sah ich etwas höchst Außergewöhnliches, einen Zwerg, einen Gnom, ein sehr, sehr kleiner Körper, wie der eines 5-jährigen Kindes, dachte ich. Doch der Kopf. Oh, der Kopf war riesig, ein großer birnenförmiger Schädel, auch ohne Haare, nicht einmal eine Spur von Haaren. Das Kinn war sehr schmal, in der Tat sehr, sehr schmal und der Mund war nicht derselbe wie wir ihn haben, sondern er schien mehr wie eine dreieckige Öffnung zu sein. Die Nase war dünn, nicht ein Höcke, sondern mehr wie ein Kamm. Diese Person war offensichtlich die bedeutendste Person, weil die anderen mit einem solch ehrerbietigem Respekt in ihre Richtung blickten. Doch dann zeigte die Frau erneut mit der Hand, und eine Stimme einer Person, die ich vorher nicht beachtet hatte, sprach in meiner eigenen Sprache und sagte, schau nach vorne, siehst du dich? Und damit kam der Sprecher in meinen Sehbereich. Er schien der normalste von allen zu sein. Minus nun, was soll ich sagen, dass er gekleidet, vielleicht wie ein indischer Händler ausgesehen hatte. Jetzt weißt du, wie normal er aussah. Er ging nach vorne und zeigte auf eine glänzende Substanz. Ich blickte darauf. Auf jeden Fall nahm ich an, dass ich es tat, denn mein Sehen befand sich außerhalb meines Körpers. Augen hatte ich keine, also, wo war das Ding, das für mich sah? und dann sah ich eine Art Box auf einer kleinen Plattform, die an dieser merkwürdigen Metallbank, auf der ich lag, festgemacht war. Ich begann mich zu fragen, wie ich denn das Ding überhaupt sehen konnte, wenn es das war, womit ich sah. Doch dann fiel mir ein, dass das glänzende Ding vor mir eine Art Spiegel war. Der Mann, der am normalsten war, bewegte den Spiegel leicht, veränderte den Winkel oder kippte ihn. Mit einem Mal schrie ich vor Schreck und Bestürzung auf, weil ich mich selbst auf der Metallbank liegen sah. Ich hatte mich zwar vorher, bevor mir meine Augen genommen wurden, auch schon gesehen, wenn ich manchmal zum Trinken ans Wasser gegangen bin und im ruhigen Strom mein Spiegelbild betrachtete. Doch hier in dieser widerspiegelnden Oberfläche sah ich nur eine abgezehrte Gestalt, die sich nahe am Rande des Todes befand. Um meinen Arm herum und um meinen Knöchel befand sich hier ein Band, aus denen merkwürdige Schläuche herausragten, doch wohin sie führten, sah ich nicht. Ein Schlauch jedoch kam direkt aus meiner Nase und führte zu einer durchsichtigen Flasche, die neben mir an einem Metallständer befestigt war. Doch der Kopf, oder Kopf. Ich kann fast nicht ruhig bleiben, wenn ich daran zurückdenke. Am Kopf, genau oberhalb der Stirne, ragten einige Metallstücken heraus und von diesen führten, was drehte zu seinen Schienen, weg. Die Drähte führten hauptsächlich zu der schwarzen Box, die ich auf der kleinen Metallplattform neben mir gesehen hatte. Ich glaube, dass diese die Verlängerungen meines optischen Nervs waren. Mit zunehmendem Entsetzen schaute ich mich um und wollte die Dinge herausreißen. Und wiederum stellte ich fest, dass ich mich immer noch nicht bewegen konnte. Ich konnte mich überhaupt nicht rühren, nicht einmal einen Finger. Ich konnte nur daliegen und auf diese seltsamen Dinge blicken, die mit mir geschahen. Der normal aussehende Mann streckte seine Hand in Richtung schwarzer Box aus. Und wenn ich in der Lage gewesen wäre, mich zu bewegen, ich hätte heftig gezuckt, denn ich dachte schon, er strecke mir die Finger direkt in meine Augen, so echt war die Illusion. Doch er bewegte anstelle nur die Box ein wenig und ich hatte ein anderes Blickfeld. Ich konnte nun die andere Seite der Metallbank, auf der ich lag, sehen. Und ich konnte sehen, dass sich dort noch zwei andere Personen befanden. Sie sahen einigermaßen normal aus, eine war weiß und die andere gelb, so gelb wie ein Mongole. Sie standen nur da und blickten mich an, sie nahmen überhaupt keine Notiz von mir noch winkten sie. Sie schienen ob der ganzen Angelegenheit eher gelangweilt zu sein. Und ich erinnere mich, dass ich dann dachte, dass, sie an meiner Stelle wären, sie sich sicher auch nicht langweilen würden. Die Stimme sprach erneut und sagte, nun, dies wird für kurze Zeit dein Sehen sein. Dieser Schlauch wird dich ernähren, während andere Schläuche dich entleeren und noch weitere Funktionen übernehmen. Im Augenblick wird es dir nicht möglich sein, dich zu bewegen, denn wir fürchten auf eine merkwürdige Markierung zeigten. Das alles war für mich nicht von Bedeutung. Ich warf nur einen neugierigen Blick darauf, denn das ging über meinen Verstand, so dass ich die Angelegenheit als etwas abtat, das ich einfach nicht begriff. Die Zeit verging. Ich lag da. Ich fühlte mich weder erfrischt noch war ich müde. Ich befand mich in einem Zustand von Stillstand, eher ohne Gefühle. Gewiss, ich litt nicht und im Moment war ich auch nicht beunruhigt. Jedoch es schien mir, dass sich in der Chemie meines Körpers ein feiner Wechsel vollzog. Und dann sah ich in meinem Blickfeld am äußeren Rand der schwarzen Box, dass eine Person an verschiedenen Wölbungen drehte, die zu vielen in einem Metallrahmen aufgereihten Glasröhrchen führten. Und während die Person an diesen Wölbungen drehte, zeigten die kleinen Dinge hinter den dünnen Glasfenstern auf etwas anderes. Der kleinste Mann, den ich als Zwerg bezeichnet hatte, aber der anscheinend, der Verantwortliche war, sagte etwas. Und dann kam wieder der in meinen Blickbereich, der mit mir in meiner eigenen Sprache gesprochen hatte und sagte mir, dass sie mich nun für eine Weile in Schlaf versetzen würden, so dass ich mich erholen könnte. Und wenn ich Nahrung und Schlaf gehabt hätte, würden sie mir das, was sie mir zu zeigen hatten, zeigen. Und kaum hatte er gesprochen, verließ mich auch schon mein Bewusstsein. Es wurde einfach ausgeschaltet. Später fand ich heraus, dass das tatsächlich der Fall war. Sie hatten ein Gerät, womit sie mit einem einzigen Schnellen des Fingers eine sofortige und harmlose Bewusstlosigkeit herbeiführen konnten. Wie lange ich geschlafen hatte oder bewusstlos gewesen war, wusste ich nicht, es hätte eine Stunde oder ebenso gut ein Tag sein können. Punkt 39. Mein Erwachen war genauso augenblicklich wie es mit dem Schlafen gewesen war. Im Nu war ich bewusstlos und im nächsten wieder hellwach. Zu meinem großen Bedauern waren meine neuen Augen nicht eingeschaltet. Ich war so blind wie vorher. Sonderbare Geräusche drangen an meine Ohren, das Klimpern von Metall gegen Metall, das Klirren von Glas und dann leichte, sich entfernende Schritte sowie das metallische Schiebegeräusch und alles war für einen Augenblick wieder ruhig. Ich lag da und dachte über die ungewöhnlichen Ereignisse nach, die so viel Unruhe in mein Leben gebracht hatten. und gerade als die Besorgnis und die Ängste am stärksten in mir aufwallten, gab es eine Abwechslung. Klappernde Schritte, kurz und abgehackt, drangen an mein Ohr und ein entferntes Stimmengemurmel zweier Personen. Die laut nahmen zu und führten zu meinem Zimmer. Wieder vernahm ich das metallische Schiebegeräusch und zwei Frauen, denn ich schloss daraus, dass sie Frauen waren, während sie immer in ihren hohen nervösen Tönen sprachen, und beide sprachen gleichzeitig oder es erschien mir jedenfalls so, kamen sie auf mich zu und blieben, auf beiden Seiten von mir stehen. Dann rissen sie mir, oh Schreck über Schreck, meine einzige Decke weg und ich konnte nichts dagegen tun. Machtlos und bewegungslos lag ich da in der Gewalt dieser Frauen. Nackt, nackt wie am Tag meiner Geburt. Nackt den Blicken dieser unbekannten Frauen ausgesetzt. Ich ein Mönch, der nichts von Frauen verstand, der, lass es mich offen eingestehen, eine große Furcht vor Frauen hatte. Der alte Einsiedler hielt inne. Der junge Mönch blickte ihn mit Schrecken an und dachte an den furchtbaren und demütigenden Vorfall. Punkt 40. Eine dünne Schweißschicht benetzte die straffe Stirnhaut des Einsiedlers, als er sich an diese grässliche Zeit zurückerinnerte. Mit die zitternden Händen griff er nach seiner Wasserschale, nahm ein paar Stückchen und setzte sie dann behutsam wieder neben sich nieder. Doch es kam noch schlimmer, stammelte er zögernd. Die jungen Frauen rollten mich auf die Seite und zwängten mir in einen unaussprechlichen Teil meines Körpers einen Schlauch. Flüssigkeit lief in mich hinein und ich glaubte zu bersten. Dann wurde ich ohne große Zeremonie hochgehoben, während sie mir gleichzeitig ein sehr kaltes Gefäß unter meine untere Region schoben. Ich muss aus Schamgefühl auf die Beschreibung, was als nächstes vor den Augen dieser Frauen ablief, verzichten. Doch das war nur der Anfang. Sie wuschen meinen nackten Körper überall und zeigten mit den intimen männlichen Teilen des Körpers eine höchst schamlose Vertrautheit. Ich wurde über und über rot und mich erfasste ein heilloses Durcheinander. Spitze mit der Nadeln wurden in mich gestoßen, und der Schlauch in meiner Nase wurde herausgerupft und unsanft durch einen neuen ersetzt. Dann wurde vom Nacken bis unter meinen Füßen ein Tuch über mich gezogen. Und noch immer waren sie nicht fertig. An meinem Schädel folgte ein schmerzvolles Zerren, und es geschahen viele unerklärliche Dinge, bevor wieder eine sehr klebrige und irritierende Substanz aufgetragen wurde. Und die ganze Zeit schwatzten und kicherten die jungen Frauen unaufhörlich so, als hätte sie der Teufel gestochen. Es verging viel Zeit, da hörte ich wieder das metallische Gleiten. Und mir näherten sich schwerere Schritte, während das Geschnatter der beiden Frauen aufhörte. Die Stimme begrüßte mich in meiner eigenen Sprache. Und, wie geht es dir jetzt? ? Schrecklich. Erwiderte ich erbittert, eure Frauen zogen mich nackt aus und missbrauchten meinen Körper auf eine Art, die viel zu schockierend ist, um sie zu beschreiben. Er schien über meine Bemerkung höchst amüsiert zu sein. In Wirklichkeit, um völlig ehrlich zu sein, lachte er schallend, das nicht gerade zu meiner Beruhigung beitrug. Du musstest gewaschen werden, sagte er, und wir mussten deinen Körper von den Exkrementen säubern und dir über dieselbe Methode Nahrung zuführen. Dann mussten verschiedene Schläuche und elektrische Anschlüsse durch sterilisiertes Material ersetzt werden. Deine Schnitte auf deinem Schädel mussten untersucht und neu verbunden werden. Und wenn du uns hier verlässt, werden mal noch kleine Narben übrig bleiben. Der alte Einsiedler beugte sich nach vorn zu dem jungen Mönch. Siehst du, sagte er, hier auf meinem Kopf sind 5 Narben. Der junge Mönch stand auf und betrachtete mit großem Interesse den Schädel des Einsiedlers. Ja, die Narben waren zu sehen, jede etwa 5 cm lang, und jede zeigte sich als eine stumpfe weiße Kerbe. Wie grässlich, dachte der junge Mann, solche Erfahrungen mit Frauen machen zu müssen. Unwillkürlich schauderte er und setzte sich abrupt nieder, so als fürchtete er eine Attacke von hinten. Der Einsiedler fuhr fort, jedoch beschwichtigte er mich überhaupt nicht, und ich fragte, aber warum wurden ausgerechnet Frauen so rücksichtslos gegen mich eingesetzt? Gibt es denn dafür keine Männer, wenn eine solche Behandlung schon erforderlich war? Mein Erbeuter, ich betrachtete ihn als solchen, lachte erneut und antwortete, mein lieber Mann, sei doch nicht so übertrieben prüde. Dein nackter Körper bedeutet ihnen nichts. Wenn wir hier frei haben, gehen wir alle die meiste Zeit nackt herum. Der Körper ist der Tempel des Über-Ichs und daher rein und nur die Prüden haben lüsterne Gedanken. Und was diese Frauen betrifft, die dich gepflegt haben, das war ihre Pflicht, sie sind Krankenschwestern und für eine solche Arbeit geschult worden, aber warum kann ich mich nicht bewegen? Fragte ich, und warum wird mir nicht erlaubt zu sehen? Das ist ja eine Tortur, du kannst dich nicht bewegen, sagte er, weil du sonst die Elektroden herausziehen und dich verletzen könntest. Oder du könntest unsere Apparate beschädigen. Wir erlauben dir auch nicht, dass du dich zu sehr an das Sehen gewöhnst, weil, du wieder blind sein wirst, wenn du uns verlässt, und je mehr du hier das Sehen benutzt, desto mehr wirst du die Empfindungen, vor allem den Tastsinn, den die Blinden entwickeln, wieder vergessen. Es wäre eine Tortur, wenn wir dir die Sehkraft geben, bis du uns verlässt, denn dann wärst du anschließend wirklich völlig hilflos.